Es ist ein neuer Tag und es gibt eine neue Folge Cambio und heute geht's um Veränderungen in der Arbeitswelt. Wir fokussieren uns dabei auf etwas, was uns alle betrifft, nämlich unsere Zeit. Wie man seine Zeit am liebsten verbringen möchte, naja, das ist eine sehr individuelle Frage. Und dass innerhalb einer Gesellschaft eine Vielzahl an Lebensentwürfen und Bedürfnissen auftritt und diese sich mit der Zeit dann auch verändern, ist auch nicht wirklich überraschend. Damit aber möglichst alle Menschen ein gutes Leben führen können, dafür bedarf es guter gesellschaftlicher Rahmenbedingungen. Wie also flexible Arbeitszeitgestaltung oder das mobile Arbeiten die Erwerbsarbeit verändert, aber auch welche Risiken es zu berücksichtigen gibt, darüber tausche ich mich heute mit meiner Kollegin Heike Mier aus. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute mal wieder reinzuklicken und damit herzlich willkommen im ZGV Cambio Labor.
Die Welt ist im Wandel. Die Bevölkerung wächst, die Digitalisierung vernetzt. Die globale Erwärmung bedroht Mensch und Tier. Verteilungsfragen stellen sich neu. Cambio, die Zukunft gestalten. Ein Podcast des Zentrums Gesellschaftliche Verantwortung.
Ganz herzlich begrüße ich heute im Cambio Labor Heike Mier, Referentin für Arbeit und Soziales im ZGV, mit der ich heute über Arbeitszeit sprechen werde und was es dafür bedarf, dass wir gut und gerne leben und arbeiten. Hallo Heike.
Ja, hallo Lukas. Danke dir für die Einladung.
Ja, das Thema, das wir uns heute vorgenommen haben, ist sehr facettenreich, wie wir später noch sehen werden. Zum einen aufgrund der Veränderungen, die der digitale Wandel mit sich bringt. Eine ständige Erreichbarkeit ist möglich geworden. Die Kommunikation hat sich massiv beschleunigt. Gleichzeitig ermöglichen auch Laptops und das Internet örtliche und zeitliche Flexibilität. Ja, und somit natürlich ganz neue Lebensentwürfe und Konzepte. Liebe Heike, bevor wir uns mit diesen Auswirkungen, die ich gerade angerissen habe, beschäftigen, ja, welches Verständnis von Arbeit hast du, Heike? Und ja, was gehört für dich zu dem Begriff Arbeit?
Wir reden natürlich immer von Arbeit, meinen aber eigentlich die Erwerbsarbeit. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass Erwerbsarbeit in unserer Gesellschaft heute einen sehr zentralen Stellenwert hat. Also ob es die materielle Existenzsicherung ist, also auch bis hin zur sozialen Absicherung.
Also der klassische Broterwerb, wenn man so will.
Der klassische Broterwerb, ja, aber auch gesellschaftlicher Status und welche Anerkennung, welchen Stellenwert wir in der Gesellschaft auch haben, ist nicht zuletzt auch von erfolgreicher Erwerbsarbeit abhängig. Und sie ist auch für viele sehr wesentlich für das Selbstwertgefühl und die Selbstachtung von Menschen geworden. Und Luther hat in seinem protestantischen Arbeitsbegriff ja zu Recht darauf hingewiesen, dass wenn wir von Arbeit reden, wir eigentlich Erwerbsarbeit, aber auch die Haus-, Familien- sowie die ehrenamtliche Arbeit natürlich mit einbeziehen müssen. Und ich sag mal, für unsere Gesellschaft sind ja gerade diese Bereiche, das haben wir jetzt in der Pandemie gesehen, unheimlich zentral und wichtig und erfahren auch Anerkennung. Aber das sieht man ja, es sind überwiegend Frauen, die diese Tätigkeiten machen und sie machen sie überwiegend unbezahlt, diese sogenannten Care-Arbeiten, und bezahlen aber dafür den Preis, dass sie überproportional von Armut und natürlich auch von einer Doppelbelastung betroffen sind.
Die Arbeitswelt verändert sich rasant, alles wirkt immer schneller. Das nimmt auch Ralf Lokay so wahr. Er ist Geschäftsführer des eigenen Familienbetriebs der Umweltdruckerei Lokay, den ich gefragt habe, wie er glaubt, dass sich die Unternehmenskultur, aber auch unsere Lebensrealitäten in den nächsten Jahren verändern wird.
Also ich glaube, dass sich die Unternehmenskultur, sagen wir mal, in der Produktion wird sich noch mehr in Richtung Automatisierung verändern. Die Arbeiten, die es im, sagen wir, Niedriglohnsegment sind, im Hilfskräftebereich, werden unter Umständen mit Robotern abgedeckt werden. Hängt aber auch damit zusammen, dass wir gar keine Menschen mehr finden, die das machen wollen. Und in Verwaltung wird es eben so sein, dass die Mitarbeiter eben mehr mobil arbeiten. dass die Arbeitszeiten, denke ich, durchaus kürzer werden. Die Menschen doch mehr Work-Life-Balance haben wollen, mehr Freizeit haben. Vielleicht wird sich es auch jetzt ändern, dass man auch sich noch auf Dinge besinnt, die früher bei unseren Großeltern normal waren, dass man sich einen Garten bestellt und da vielleicht noch was anpflanzt. Also wir machen es jetzt auch in der Familie, dass wir jetzt angefangen haben, wieder zu gärtnern. Ja, ich denke, dass man sich auch mehr um seine Eltern kümmern wird, wie man das jetzt bisher gemacht hat, und dass das Ganze mehr in Einklang kommt. Also könnte ich mir vorstellen. Also dass die Arbeit zwar nicht mehr so wichtig sein wird, wie es mal war, ja, sondern dass eben ein anderes Gleichgewicht geschaffen werden muss.
Ja, diese Veränderung, man könnte es ja auch kulturellen Wandel, Wertewandel nennen, den Herr Lokay und du, Heike, ja auch beschrieben hast, führt bei vielen Erwerbstätigen zu dem Bedürfnis, diese eigene Arbeitszeit flexibel und ja selbstbestimmt zu gestalten. Ja, um den eigenen Anteil ja auch an die Arbeit anpassen zu können. Heike, inwieweit ist das in den verschiedenen Berufsfeldern überhaupt möglich und wie wird sich das auch mit Blick auf die großen Veränderungsprozesse in der Arbeitswelt in Zukunft verändern?
Ja, Lukas, da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an, denn wenn auch jetzt das mobile Arbeiten enorm an Fahrt aufgenommen hat und alle über die Gefahren und Chancen der Flexibilisierung durch mobiles Arbeiten sprechen, darf man natürlich nicht vergessen, dass ebenso viele Berufe und natürlich deren Tätigkeiten dies nur sehr eingeschränkt ermöglichen, sei es in der Produktion wie im Industriebetrieb, aber auch in der Pflege, im Kindergarten, Verkäuferin, Busfahrer. Also es sind viele Tätigkeiten, die nach wie vor nur vor Ort möglich sind. Und da gilt es sicherlich in der Diskussion und auch in der Ausgestaltung gut darauf Rücksicht zu nehmen, dass es eben halt nicht zu einer Spaltung der Belegschaft kommt. Vor dem massiven Schub durch Corona war auch mobiles Arbeiten eher die Ausnahme und wurde für viele Beschäftigten auch noch als Privileg angesehen. Hat sich sicherlich jetzt mit der Pandemie gewandelt und das sehen wir ja bei uns auch im Zentrum gesellschaftliche Verantwortung und in der EKN, dass das nach wie vor auch sich noch nicht flächendeckend gewandelt hat. Flexibilität bezieht sich aber nicht nur alleine auf den Ort, sondern vor allen Dingen auch auf die Zeit. Ja, viele genießen diese zeitliche Flexibilität, dass sie zwischendurch die Kinder versorgen können oder, um im Bild vom Lokal zu bleiben, ja mal im Garten das Unkraut zupfen, aber und dann in den Abendstunden natürlich dann weitermachen und ihre Arbeitsprozesse weiterverfolgen. Aber auch da stoßen wir an natürliche Grenzen, denn wir haben alle pro Tag nur 24 Stunden zur Verfügung und regenerieren müssen wir alle.
Kurz zur Erklärung, EKHN steht für Evangelische Kirche in Hessen.
Entschuldigung, das ist bei uns so bekannt, da habe ich nicht drauf geachtet.
Die meisten wissen das vielleicht auch, aber nur zur Erklärung, das steht für Evangelische Kirche in Hessen und Nassau. Danke. Aber anknüpfend an das, was du gerade gesagt hast, zur Flexibilisierung, was weiß man denn aus Studien, wie die Bedürfnislage jüngerer Menschen sich gewandelt hat? Und wie bildet sich dieser Wunsch nach neuen Lebensentwürfen auch in der Realität dann ab?
Ja, du hast recht, es geht natürlich da auch um Wünsche und neueste Untersuchungen zeigen auch, dass junge Menschen, Männer wie Frauen, nicht nur eine eigene Existenzsicherung wünschen, sondern auch darüber hinaus sich sinnvoll betätigen wollen und genauso wichtig ist es aber auch, so Zeit für soziales Engagement und natürlich für ein Privatleben zu haben und dafür brauchen sie natürlich die berühmten Freiräume und auch eine gewisse Flexibilität. Es gibt dazu eine interessante Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Da wurde eine Langzeitbefragung durchgeführt und festgestellt, dass 60% der Eltern jetzt mit einem jungen Kind sich eine gleichberechtigte Arbeitsteilung wünschen, aber nur von diesen 60% nur 14% dieser Familien den Wunsch auch umsetzen können. Sprich, die Folgerung, dass auch heute in Deutschland Frauen, wenn Kinder kommen, ihre Erwerbstätigkeit reduzieren und die häuslichen Tätigkeiten übernehmen und damit oft auch ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen und in Teilzeitjobs zurückfallen, zeigt auch jetzt in der Pandemie wieder, dass, wenn Kinderbetreuungsmöglichkeiten wegfallen, es wieder überwiegend die Frauen sind, die stundenweise das Gros der Kinderbetreuung übernehmen oder halt zusätzlich noch ihre Erwerbsarbeit schultern, wenn sie nicht die Erwerbsarbeit unterbrechen. Dass Wunsch und Wirklichkeit nach wie vor noch so weit auseinanderklafft, zeigt auch, dass mit individuellen Lösungsansätzen, also ich entscheide mich für das ein oder andere Modell, eine gleichberechtigte Aufgabenteilung, wie viele junge Menschen sich das ja gewünscht haben, nicht zu realisieren ist. Und der Faktor Zeit natürlich dabei sowohl für die tägliche Lebensführung, aber auch für die unterschiedlichen Lebensphasen. Also bin ich gerade in der Kinderbetreuung oder mache ich ein Sabbatical oder sonst was von entscheidender Bedeutung ist.
Kann man das beziffern, wie viel Zeit Menschen für ihre Familie, Freunde, Hobbys, für politisches oder karitatives, sportliches, kulturelles Engagement, ich glaube, man kann das ewig aufzählen, kann man das beziffern, wie viel Zeit die Menschen dafür brauchen und was zunehmend auch wichtiger wird?
Ja, Lukas, du hast ja schon die Vielfältigkeit aufgezeigt und es macht ja auch sehr deutlich, dass die Antwort je nach Lebenssituation und Phase sehr unterschiedlich ausfallen kann, ne? Und nicht selten steht sie natürlich im Konflikt mit einem 8 Stunden Arbeitstag, der mindestens bei einer vollen Erwerbstätigkeit natürlich einkalkuliert werden muss. Man könnte also sagen, letztlich sind die Frauen die Avantgarde der neuen Arbeitswelt, weil wir schon früh verstanden haben, dass zum Leben mehr dazu gehört als nur die Erwerbsarbeit. Nur leider, und das ist sozusagen nach wie vor noch so, bezahlen wir dafür einen sehr hohen Preis, nämlich in Form von schlechteren Löhnen. Dann zum Schluss Altersarmut und nicht zuletzt auch Ausschluss von den Machtzentralen in Wirtschaft, Politik und Verbänden. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Männer, die dieses Modell wählen oder gewählt haben.
Dass die Flexibilisierung nicht nur zum Vorteil gereicht, darüber habe ich mit Michael Rudolph, dem Vorsitzenden des DGBs für den Bezirk Hessen-Thüringen, gesprochen, der eine sich verstärkende Entgrenzung zwischen Arbeits- und privater Zeit wahrnimmt.
Wir arbeiten nicht mehr von Montag bis Freitag und an den Tagen von 9 bis 17 Uhr, sondern wir nehmen wahr, dass die Arbeitszeit mittlerweile für viele Beschäftigte sich mindestens auf den Samstag erstreckt. Teilweise, wenn man sich die Debatten anguckt, beispielsweise auch im Einzelhandel, auch noch über die notwendigen Bereiche wie Krankenhäuser, Polizei, Feuerwehr hinaus für den Einzelhandel auch auf den Sonntag noch erstreckt werden soll und halt auch nicht mehr zwischen 9 und 17 Uhr liegt. Das ist eine zunehmende Flexibilisierung, die auch zu einer zunehmenden Entgrenzung zwischen Arbeitszeiten und privaten Zeiten führt, was sich übrigens durch das Homeoffice in der Krise noch mal ein Stück weit verschärft.
Ja, Heike, um direkt daran anzuschließen, worin siehst du denn Risiken, wenn die Grenzen zwischen beruflichem und privatem Leben zu stark verschwimmen sollten, ja, und man gar nicht mehr wirklich unterscheiden kann zwischen wann ist Arbeit und wann ist private Zeit angesagt?
Die zunehmende Digitalisierung sorgt in vielen Bereichen natürlich nicht nur für Erleichterung, sondern auch für zusätzlichen Stress. Ja, die Informationsflut, die Schnelligkeit in der Kommunikation, die Schnelligkeit, wie sich heute auch Veränderungen vollziehen. All das müssen Menschen natürlich erst einmal einschätzen können, bewältigen können, um sich dann auch gegebenenfalls davon distanzieren zu können. Und dabei gilt, das ist nicht einfach und hat auch nicht nur damit zu tun, ob wir die jeweils neuen Tools und Programme kennen und anwenden können.
Mit Ulrike Schärf, der stellvertretenden Kirchenpräsidentin der EKN, habe ich auch über eine gute Balance zwischen Arbeitszeit und Freizeit gesprochen. Sie hat mich dann auf eine gerade angesprochene Unterscheidung zwischen Fremd- und Selbstbestimmtheit angesprochen.
Ich halte die Trennung zwischen Arbeit und Freizeit vielleicht gar nicht für die allerentscheidende Frage, sondern ich glaube, die entscheidende Frage ist die zwischen Fremd- und Selbstbestimmung. Also wo empfinde ich mich als eingespannt und sag mal als Rädchen im Getriebe? Wo habe ich das Gefühl, ich muss mich nur hineinbegeben? Und wo bin ich die selbstständig setzt, die das die Erfahrung machen kann, ich kann etwas mitgestalten? Das gilt fürs Private wie für das Berufliche. Und das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Unterscheidung, die uns auch das Gefühl gibt, ein Stück in Balance zu leben und zu arbeiten.
Cambio. Wir sprechen über die Themen von morgen.
Heute sitzt bei mir im Cambio-Labor Heike Miehe und wir sprechen heute darüber, wie wir in Zukunft unsere Zeit gestalten möchten und wie das gehen soll, wenn man die beruflichen mit den privaten Verpflichtungen unter einen Hut bekommen möchte. Ja, wenn wir uns vor Augen führen, wie unterschiedlich zum einen die Anforderungen, wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, an die verschiedenen Berufsfelder sind, aber auch die Bedürfnislagen der Menschen, erscheint es mir als ein ganz, ganz schönes, schwieriges Unterfangen, da gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu finden. Was in der gesellschaftspolitischen Debatte immer eine große Rolle spielt, ist die Frage dabei nach der Länge der Arbeitszeit. Laut dem Arbeitszeitgesetz, das aktuell gilt, darf die wöchentliche Arbeitszeit für Arbeitnehmer 48 Stunden nicht überstreiten. Das ist der gesetzliche Rahmen. Laut dem Statistischen Bundesamt betrug die durchschnittliche Arbeitszeit in Deutschland im Jahre 2019 fast 35 Stunden, für Menschen mit einer Vollzeitstelle 41 Stunden. Das ist das Ergebnis von diversen Aushandlungsprozessen. Und man sieht ja, da gibt es eine gewisse Fluktuation. Maßgeblichen Einfluss in diesen Verhandlungen haben die Gewerkschaften. Und Michael Rudolph kennt die Debatte und die unterschiedlichen Bedürfnislagen ganz gut. Im Moment steht in der politischen Debatte die Forderung der 30-Stunden-Woche im Raum. Darauf angesprochen hat mir Michael Rudolph Folgendes gesagt.
Die Debatten um die Arbeitszeitverkürzung verlaufen auch auf unterschiedlichen Ebenen. Also klar, deutlich unter 40 ist der Standard. So. Und dann haben wir durchaus muntere Diskussionen, ob man die Arbeitszeit wöchentlich reduzieren soll oder ob man da mehr Urlaubstage haben möchte. Und es gibt auch Beschäftigte, die je nach persönlicher Lebenslage sagen, ich möchte lieber im Moment gerne mehr Geld verdienen. So, und dem haben wir auch tarifpolitisch Rechnung getragen, indem einige Gewerkschaften jetzt schon Abschlüsse gemacht haben, wo die Beschäftigten wählen können zwischen einer Verkürzung der Wochenarbeitszeit, mehr Urlaubstagen oder dass sie schlicht und ergreifend sagen, sie nehmen mehr Geld mit. Interessantes Ergebnis ist übrigens, dass der überwiegend große Teil mehr Zeit haben möchte und vor allem in Form von mehr Urlaub.
Ich würde nun gerne auf diese Beobachtung von Michael Rudolph eingehen, nämlich dass der überwiegende Teil der Beschäftigten sich mehr Urlaub wünscht. Das ist ja von dem her ganz interessant, da die Menschen ja offensichtlich lieber gesamte Tage frei haben möchten, anstatt wöchentlich weniger zu arbeiten. Wie erklärst du dir das?
Ja, erstmal finde ich es natürlich sehr gut, dass die Tarifabschlüsse die Wahlfreiheit überhaupt anbieten, ja, damit Beschäftigte die Option haben zu wählen. Also brauche ich gerade Zeitausgleich, brauche ich Urlaub oder brauche ich Geld? Und dass die Menschen lieber Zeit als Block nehmen, statt täglich zu verkürzen, könnte ich mir damit erklären, dass ich dann an einem freien Tag auch komplett von der Arbeit abschalten, also von der Erwerbsarbeit abschalten kann oder mir auch Wegezeiten erspare. Manche wohnen ja auch weiter weg, das ist ja nicht immer um die Ecke. Aber viel spannender in diesem Zusammenhang finde ich natürlich das Phänomen, dass die Beschäftigten, wie die Auswertung zeigt, Zeit statt Geld gewählt haben. Ja, der Stellenwert, mehr Zeit für andere wichtige Dinge im Leben zu haben, liegt ja offensichtlich in der Rangskala jetzt weiter oben.
Hängt das vielleicht auch damit zusammen, das wäre jetzt eine Vermutung meinerseits, dass Frauen und Männer beide erwerbstätig sind und zwei Einkommen dann auch haben?
Sicherlich, ne? Wenn man denkt, früher war der Mann zu 100% erwerbstätig und die Frau hat alles, was mit dem Haushalt zusammenhing, erledigt, so sehen wir heute natürlich eine Verdichtung der Arbeit für beide Geschlechter. Ja? Männer bekommen einiges außerhalb der Erwerbsarbeit nicht mehr so selbstverständlich erledigt und müssen selber ran. Und ihre tatsächliche Gesamtarbeitszeit, also wenn man den weiten Arbeitsbegriff dann nimmt, erhöht sich natürlich. Viel gravierender ist es weiterhin bei den Frauen, zusätzlich zu der gestiegenen bezahlten Arbeit leisten sie weiterhin jede Menge unbezahlte Arbeit im Haushalt und bei der Kinderbetreuung.
Ja, wir haben ja gerade hauptsächlich den Fokus auf die Arbeitnehmerrolle gelegt, um hier auch die Perspektive der und denjenigen abzubilden, die Verantwortung für ein Unternehmen tragen und somit natürlich auch viel Beschäftigte, habe ich Ralf Lokay auf die Arbeitszeitverkürzungsdebatte angesprochen und ihn nach der Handhabe in seinem relativ kleinen Familienbetrieb gefragt.
Wir haben jetzt zum ersten Mal eine neue Kollegin eingestellt, die beispielsweise, die Stelle war für 40 Stunden gedacht und ihr Wunsch war jetzt 32 Stunden, weil sie einfach sagt, das braucht sie für ihre Life Balance, ja, dass sie eben sagt, das reicht mir, ja, und das machen wir dann auch, ja, und genauso war dann auch jetzt die Diskussion halt morgen halt, ob die Mitarbeiter halt auch unter Umständen weniger arbeiten möchten. Ja, sag mal, was halt schwierig ist für so einen kleinen Betrieb, ist jetzt halt einen vollen Lohnausgleich zu machen. Also wir haben jetzt in der Verwaltung haben wir 40-Stunden-Woche, ja, und eigentlich über alle Bereiche auch. Und wenn wir da jetzt runtergehen würden, sag mal, in unserer Branche, die ist jetzt nicht so gesät von hohen Margen, sondern wir sind da schon sehr, sag mal, im Wettbewerb. Und da können wir froh sein, wenn wir eine Rendite von 3% erwirtschaften, wenn das Jahr rum ist, ja. Also viel Spielraum ist da nicht. Also wenn wir aufeinander zugehen und wenn wir gemeinschaftlich eine Lösung finden, dann glaube ich, werden wir auch da nicht Nein sagen, um Lösungen zu finden, die letztendlich allen zugute kommen.
Ja, ich finde es wirklich beeindruckend zu hören, mit welchem Engagement Herr Loka hier alles versucht, um auf die Bedürfnisse seiner Mitarbeiter einzugehen.
Absolut.
Und ich glaube auch, dass durch die konkrete Ausgestaltung in den einzelnen Betriebsvereinbarungen gute und sicherlich auch für alle Mitarbeiter transparente Lösungen erreicht werden können. Aber beim Thema Teilzeitarbeit, beim vollen Lohnausgleich, das beschreibt er ja sehr plastisch, sind die Gewinnmargen entscheidend. Und das zeigt mir einmal mehr, wie wichtig es ist, hier gesellschaftlich verbindliche Strukturen zu gestalten, die eben nicht abhängig sind von Gewinnmargen der einzelnen Unternehmen oder Branchen.
Vorhin hatten wir es schon kurz angerissen, ein anderes Thema, nämlich dass der technologische Fortschritt das Arbeiten massiv verändert hat. Auch heute gibt es diverse technologische Innovationen, die immer mehr in unser Leben eintreten werden. Ich denke da an künstliche Intelligenz, die Robotik und ja, die damit im Zusammenhang stehende Automatisierung, Maschinisierung der Industrie. Wir sehen, dass immer mehr Arbeitsplätze genau durch diese Phänomene auch ersetzt werden. Ja, Heike, was bedeutet denn das für die Zukunft?
Ja, stimmt. Tätigkeiten werden zunehmend durch Computer und Maschinen ersetzt und diese Entwicklung ist auch nicht neu, sondern ich denke, sie wird eher noch an Dynamik zunehmen. Ich denke, Ziel der Automatisierung ist dabei nicht nur auf einfache Tätigkeiten begrenzt, sondern wird auch zukünftig verstärkt Banken und Versicherungen und natürlich auch die Produktion in ihren vielfältigen Tätigkeiten betreffen. Der Einsatz dieser Technologien ist natürlich nicht per se schlecht, sondern kann natürlich auch dazu beitragen, unmenschliche Aspekte der Arbeit zu ersetzen, zum Beispiel durch Hebehilfen oder Robotik, dass man nicht mehr sozusagen über Kopf arbeiten muss. Da gibt es ja einiges, was hilft. Zum anderen werden aber auch nicht alle Tätigkeiten substituiert, sondern ich denke, da ist es wahrscheinlich so, dass eher Technik eingesetzt wird, wo menschliche Arbeit teuer und dann auch substituierbar ist. Und wir sehen ja in vielen Weltgegenden, das hast du ja in deinem anderen Podcast sehr gut dargelegt, fehlen oft die rudimentärsten technischen Hilfsgüter. Um Menschen müssen unter gesundheitsschädlichen Bedingungen zum Beispiel Lithium abbauen oder denken wir an die Textilfabrik in Bangladesch.
Ja, danke für den Hinweis. Da schiebe ich direkt einen Werbeblock dazwischen. den Podcast über globale Lieferketten, die Folge 4, könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Da haben wir uns vor allem mit dem Lithiumabbau in Bolivien beschäftigt. Aber jetzt ist der Werbeblock auch schon wieder zu Ende.
Genau. Natürlich stehen auch Fragen über den Einsatz der Technologie da im Fokus des Interesses. Denn je komplexer Programme sind, umso wichtiger ist es natürlich auch für Fachleute nachvollziehen zu können, warum bestimmte Entscheidungen gerade beim Einsatz von KI so und nicht anders getroffen werden, wenn ich zum Beispiel an den Bereich der Personalentwicklung denke beim Einstellungsverfahren. Warum wählt eine Software die Bewerber aus und nicht die anderen? Und die Frage ist aber ferner auch, wozu und vor allem wem kommen diese technischen Systeme Erneuerungen zugute? Dienen sie lediglich der Effizienzsteigerung und Gewinnmaximierung oder auch der Verbesserung der Arbeit, wie ich eben ja schon skizziert habe? Und da kommt die nächste Frage natürlich hinzu, wem nützen diese Effektivitätsgewinne? Wenn Unternehmen durch Technik weniger Arbeitskräfte brauchen, dann könnte man ja auch sagen, die Wertschöpfung in der Produktion wird digitalisiert, automatisiert und zukünftig übernehmen Roboter und Algorithmen Tätigkeiten. Und wenn der Faktor Arbeit weniger gebraucht wird, müssen wir nicht über die Finanzierung unserer Sozialsysteme den Faktor Kapital entlang der Wertschöpfungskette mit in die Finanzierung unserer Sozialsysteme einbeziehen, damit die verbundene Produktivitätssteigerung eben nicht nur wenigen, sondern der gesamten Gesellschaft zugutekommt.
Festhalten kann man, bestimmte Berufe werden im Zuge der Automatisierung und Digitalisierung wegfallen um diesen Strukturwandel meistern zu können, ja, dafür ist es auch Michael Rudolph sehr wichtig, Qualifizierungsmaßnahmen zu fördern und sich als Gewerkschaft einzubringen.
Wir müssen aber auch bei Tätigkeiten, die wegfallen, durch Qualifizierungsmaßnahmen dafür sorgen, dass die Beschäftigten, die eine Tätigkeit ausüben, die weggefallen ist, in Zukunft eine andere Tätigkeit mit einem anderen Anforderungsprofil bewältigen können. Das brauchen wir A, um Beschäftigung und Einkommen zu sichern und B, aber auch um eine gesamtgesellschaftliche Legitimation für diese Entwicklung zu haben. Ja, wenn ich doch will, dass die Beschäftigten diesen Weg mitgehen, dann muss ich auch dafür sorgen, dass sie in der Lage dazu sind. Und da kommen beispielsweise dann auch Tarifpolitik, Sozialpartnerschaft oder die innerbetriebliche Mitbestimmung als Handlungsräume ins Spiel, wo man innerhalb einer Demokratie auch in der Wirtschaft diesen Wandel gestaltet, so dass er für die Beschäftigten am Ende eher von Vorteil ist als ein Nachteil. Im Moment haben die meisten Angst davor, dass es sich nachteilig auswirkt, weil die Erfahrung mit Veränderungen in der Regel die ist, dass die Arbeitsbedingungen nachher schlechter sind. Das muss aber in einer demokratischen Gesellschaft so nicht sein und ich finde, das darf so auch nicht sein.
Das Argument, das er hier nennt, ist ja, dass man die demokratischen Verfahren stärken soll, um rechtliche Rahmenbedingungen gesellschaftlich zu stützen. Unterstützt du diesen Punkt, Heike?
Ja, auf jeden Fall. Wir sprechen ja immer von der großen ökologischen Transformation und diese werden wir tatsächlich nur erreichen, und da bin ich ganz bei Michael Rudolph, wenn wir die Menschen mitnehmen. Die Dekarbonisierung wird kommen und viele Tätigkeiten in der Automobil- und Zulieferindustrie wird diese treffen. Und die spannende Frage wird sein, wie wird dieser Wandel sozial gerecht gestaltet und welche Antworten finden wir, um die berechtigten Ängste auch ernst zu nehmen. Weiterbildung ist da ein wichtiges Stichwort. Wir können nämlich nicht davon ausgehen, dass die Menschen einmal einen Beruf gelernt haben und dann mit dem Wissen aus Studium, Ausbildung in Rente gehen. Und wir müssen viel früher anfangen. Wir müssen rechtzeitig lernen zu lernen. Das fängt schon in der frühkindlichen Bildung an. Nicht nur Fachkenntnisse, auch in politische Bildung müssen wir investieren, damit Menschen darin geschult werden, sich für ihre Interessen auch einzusetzen und an den jetzt anstehenden Prozessen auch über die diverse Kanäle, ob es die Gewerkschaften sind, Betriebsräte, lokale Netzwerke in den Gemeinden, Einfluss zu nehmen, ihre Sichtweisen auch einzutragen, also um reale Partizipation zu ermöglichen. Und gerade da wäre es auch spannend im Bereich der Weiterbildung, wenn wir die Erfahrungen aus der betrieblichen Praxis viel stärker mit theoretischen Fragestellungen für eine breitere Bevölkerungsschicht öffnen würden, um damit auch neue berufliche Perspektiven für diese Menschen zu entwickeln.
Eine Entwicklung, die sehr viel Flexibilität ermöglicht, und zwar für die individuelle Zeitgestaltung, aber wie wir vorhin ja auch schon gehört haben, von Michael Rudolph auch entgrenzend wirken kann, ja, ist das mobile Arbeiten. Mit Ralf Lokay habe ich über das mobile Arbeiten gesprochen und inwieweit das in seinem Unternehmen überhaupt möglich ist.
Aber jetzt auf das mobile Arbeiten hin, da haben wir jetzt keine Regelung getroffen, sondern es ist wirklich so, dass die Mitarbeiter das frei bestimmen können in Absprache mit den Kollegen. Also klar, es muss natürlich immer gewährleistet sein, dass wenn wir für unsere Kunden morgens ab 8 Uhr bis 17 Uhr erreichbar sein wollen, ja, dann muss es auch gewährleistet sein.
Was Ralf Lokay mir zusätzlich auch noch erzählt hat, ist, dass in seinem Unternehmen die Erfahrungen in der Pandemie dazu geführt haben, dass seine Angestellten im Gegensatz zu vorher inzwischen gerne das mobile Arbeiten auch wahrnehmen, soweit das möglich ist. Zwar nicht jeden Tag, aber doch so ein bis zweimal die Woche. Ja, wie verändert das, Heike, aus deiner Sicht die Zusammenarbeit innerhalb eines Betriebes? Und ja, wo siehst du die Herausforderungen? Das sind ja schon gewaltige Umbrüche, ne? Von der Präsenzkultur hin zu einer Kultur des mobilen Arbeitens.
Ja, ich denke, wir haben in der Pandemie sehr deutlich gesehen, wie wichtig uns direkte menschliche Begegnungen sind. Ja, und Betriebe sind nun mal Orte, wo Menschen sich begegnen, wo soziale Interaktion stattfindet, die auch oft übers rein berufliche Interesse hinausgeht. Und diese Orte sind wichtig und nicht alles, was analog stattfindet, kann digital ersetzt werden. Auch das haben wir gesehen. Flurgespräche finden in dem Sinne im digitalen Raum nicht statt. Im Raum nehme ich auch die Kolleginnen und Kollegen ganz anders wahr, ja, als auf diesen kleinen Kacheln in einer Videokonferenz. Und auch um Konflikte möglichst frühzeitig zu klären, bevor sie ganz eskalieren, ist natürlich im digitalen Raum, das ist ungleich schwieriger, als wenn ich da das Gespräch direkt suche, ja. Aber, und das zeigen auch die Erfahrungen, viele Arbeiten sind natürlich mobil machbar und manche Arbeitspakete, ich sagte es ja bereits, lassen sich sogar besser zu Hause als am Arbeitsplatz im Betrieb erledigen. Und auch das haben Unternehmen gelernt, sprich der Vorurteil vieler Chefs, Chefinnen, nur Präsenz ist gewährleistet, dass meine Mitarbeiterinnen auch arbeiten, ist natürlich vielfach jetzt auch widerlegt worden. Und das sieht man ja auch bei der Druckerei Lokai. Ist es jetzt natürlich spannend zu sehen, wie es gelingen kann, die Unternehmenskultur mit den gemeinsamen Aktivitäten, er sprach darüber hinaus ja auch, dass sie so ein gemeinsames Essen ab und zu machen. Ja, aber wie gelingt das, wenn nur noch Teile einer Belegschaft vor Ort sind? Gelingt es, dass sich auch die Mitarbeiterinnen in der Produktion nicht benachteiligt fühlen, weil sie jeden Tag den Arbeitsweg fahren müssen, ja, und die anderen nicht nur nicht zu Hause bleiben dürfen, sondern auch noch selbstbestimmt ihre Arbeitszeiten legen können, wie sie möchten. Und ich denke, auch dafür ist es gut, wenn Produktionsmitarbeiterinnen ihre Kolleginnen dann auch wechselweise vor Ort im Betrieb wiedersehen.
Den sozialen Charakter des Arbeitens hat auch Michael Rudolf in unserem Gespräch betont.
Dass Arbeit immer auch sozial ist und in einem Zusammenhang geschieht und wir darauf achten müssen, dass wir auch weiter mit Kolleginnen und Kollegen arbeiten, mit denen wir uns austauschen, mit denen wir eine Einheit bilden, wo Solidarität herrscht, gemeinsam Probleme entwälzt und entwickelt werden. Und dafür brauchen wir nicht nur ein Recht auf mobiles Arbeiten, sondern auch ein Recht auf Präsenz. Der Arbeitsort mit der Kollegialität und dem sozialen Zusammenhalt darf nicht verloren gehen, weil es ein Grundpfeiler auch der Solidarität in der Gesellschaft ist.
Cambio. Probleme als Chance sehen.
Heike, wir müssen noch ganz dringend über ein anderes Thema sprechen, denn während viele Erwerbstätige sich wünschen, weniger Zeit zu arbeiten, gibt es immer noch einige, die zwar viel Zeit haben, aber keinen Beruf finden. Arbeitslosigkeit geht dabei mit einer großen Stigmatisierung einher. Ja, was muss aus deiner Sicht hier passieren, damit jeder und jede in die Lage versetzt wird, ein würdiges Leben zu führen?
Die Digitalisierung und auch die Dekarbonisierung verändert unsere Arbeitswelt massiv und es wird natürlich Gewinnerinnen und auch Verliererinnen geben. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir diese Veränderungsprozesse gestalten, sowohl für die einzelnen Menschen, die es betrifft oder die es betreffen wird, wie eben skizziert durch die regelmäßigen Weiterbildungsoptionen oder Bildungsoptionen. Aber es betrifft auch die Fragen nach dem sozialen Zusammenhalt und Fragen der Gerechtigkeit. Und in unserer Gesellschaft ist es so, dass die Sozialsysteme mit einem enormen Stigma belegt sind, nach wie vor. Wer Hartz IV bezieht, gilt als Versagerin. Viele ältere Menschen zum Beispiel, die Anspruch auf Grundsicherung im Alter hätten, schämen sich dafür, aufs Amt zu gehen, etc. In Zeiten turbulenter Arbeitsmärkte, das sehen wir gerade hier auch in unserer Region im Rhein-Main-Gebiet, wo Entlassungen im Bereich des Flughafens, im Bereich der Automobilindustrie und der Zulieferer angedroht wird oder zum Teil schon passiert sind, sind viele Menschen natürlich in Sorge um ihren Arbeitsplatz. Viele Menschen sehen sich in ihrer kompletten Existenz bedroht, gerade weil sie zum Beispiel seit vielen Jahren sich buchstäblich für den Betrieb aufgeopfert haben und nun vor dem natürlich absolut nichts stehen. Und leider trifft dieses Bedrohungsszenario natürlich auch für andere Beschäftigte zu, wie Einzelhandel, die Künstlerinnen und Künstler, viele andere Berufsgruppen, die durch die Pandemie ihre Arbeit bereits verloren haben oder noch verloren werden. Wir sehen damit auch, wie schnell vermeintlich sichere Arbeitsplätze bedroht sind oder wegbrechen. Und wenn diese beruflichen Brüche zum Normalfall werden und zum Leben einfach dazugehören, Und das werden sie, brauchen wir neben der Absicherung auch einen Kulturwandel, der uns Arbeit und Arbeitslosigkeit mit ganz anderen Augen sehen lässt. Das würde dann eventuell auch mögliche Ängste, arbeitslos zu werden, reduzieren helfen.
Ich glaube, jeder und jede, die mal arbeitslos war, kennt dieses Stigma ein wenig, wenn man allein auf die Frage, was machst du so, nicht so recht weiß, was man antworten soll. Mit Ulrike Schärf, der stellvertretenden Kirchenpräsidentin der, jetzt wissen wir es, EKHN, habe ich auch über Erwerbslosigkeit gesprochen und darüber, welche Rolle hierbei ja die evangelische Kirche einnehmen kann.
Also erstmal liegt grundsätzlich der Wert eines Menschen und die Würde eines Menschen nicht darin, wie erfolgreich jemand im beruflichen Leben ist. Und auch eine Arbeitsstelle zu haben, entscheidet nicht über den Wert oder die Würde eines Menschen. Das muss das Vorzeichen sein für jede weitere Überlegung. Was zu tun ist, ist natürlich zum einen zu überlegen, ob man strukturell den Menschen helfen kann, dass sie in Arbeit kommen. Hier ist mir zum Beispiel wichtig, dass wir auch im diakonischen Bereich Menschen helfen, die vielleicht erstmal auf andere durch Unterstützungen wieder in die Lage versetzt werden, in den ersten Arbeitsmarkt reinzukommen. Mir ist aber auch wichtig, auf andere Möglichkeiten, sich einzubringen, in unserer Gesellschaft hinzuweisen. Und eine Wertschätzung etwa für ein Ehrenamt zu bekommen, wo man Menschen bei der Tafel zum Beispiel hilft, dass sie Lebensmittel bekommen, wo man Wissen, was man selbst hat, an Kinder mit Migrationshintergrund weitergibt, um ihnen eine Integration zu ermöglichen. All das sind ganz wichtige Dienste in unserer Gesellschaft, die eine hohe Wertschätzung verdienen, was auch für Menschen, die keine Erwerbsarbeit haben, die Möglichkeit bietet, auch zu erfahren, dass sie wichtig sind und sinnvollen Beitrag in ihrem Leben bieten können.
Liebe Heike, du beschäftigst dich ja als Referentin für Arbeit und Soziales im ZGV schon sehr lange mit dem Thema gut leben und arbeiten. Worin siehst du den Beitrag, den Kirche hier leisten kann?
Ja, unter anderem in unserem Podcast heute, Lukas. Ich hoffe, wir konnten damit einen kleinen Anstoß liefern. Ich denke, Erwerbsarbeit wird in unserer Gesellschaft weiterhin eine wichtige Schlüsselrolle für die Entfaltung der eigenen Möglichkeiten und auch für den selbstständigen Erwerb des Lebensunterhalts einnehmen. Daher finde ich es wichtig, dass gerade wir als Christinnen und Christen und auch als verfasste Kirche in den gesellschaftlichen Diskurs uns auch einbringen zu der Frage, wie wir leben wollen und was wir unter einem guten Leben für alle verstehen. Dazu gehört natürlich in meinem Verständnis auch die Forderung nach einer gleichberechtigten Arbeitsteilung von Männern und Frauen und, wie angesprochen, Reduzierung der regulären Erwerbsarbeitszeit. Ich denke, es ist Zeit, über unsere geschenkte Zeit öffentlich nachzudenken. Für wen, mit wem und wie wollen wir unsere Zeit verbringen und nutzen? Und dabei ist mir ganz wichtig, das möchte ich hier nochmal unterstreichen, dass diese Diskussion eben keine akademische sein darf, sondern wir müssen Menschen auch mit geringem Einkommen genauso mitnehmen wie Geschäftsführerinnen, Pflegekräften und Menschen, die in der Produktion arbeiten, ebenso wie Erwerbslose. Und dafür braucht es einerseits Räume, wo Menschen ihre Erfahrungen, Wünsche oder auch Ziele formulieren können, also reale Partizipation. Und dazu braucht es gute Bildungschancen von Anfang an für alle. Und es braucht unser Thema Zeit.
Sagt Heike Mier. Sie ist Referentin für Arbeit und Soziales bei uns im Zentrum für gesellschaftliche Verantwortung und hat mit mir heute ganz viele tolle Arbeitszeit verbracht. Nicht nur heute, sondern auch bei der Vorbereitung und der Produktion. Dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Außerdem auch ein herzliches Dankeschön an Ulrike Schärf, Michael Rudolf und Ralf Lokai, die mit ihren Beiträgen natürlich wichtige Impulse für dieses Thema gegeben haben. Und damit ist heute unsere Zeit in diesem kleinen Experimentierraum Cambio Labor schon wieder vorüber. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann mit der Veränderung der Institution Kirche. Ja, und wer weiß, vielleicht sieht die Welt dann schon ganz anders aus.
Das war Cambio, eine Produktion des Zentrums Gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.
Du hast Fragen oder Anregungen? Schreib uns doch eine Mail. cambio@zgv.info